herzliches Willkommen dir hier jetzt wieder im Yin-Magazin in dieser Spezialausgabe der 7 aufeinander folgenden Rauhnachtsfolgen. Du weißt, ich habe neben der Passion fürs Yin auch die Passion für die Rauhnächte. Ich spreche schon seit über 20 Jahren davon. Ich bringe das Wissen aus meiner Kindheit mit, habe viel von meiner Oma gelernt, habe später selber weiter recherchiert und mich fasziniert einfach diese Verbindung von uns heute aus der modernen Welt zurück in sehr alte Zeiten. Denn man weiß, der Ursprung der Rauhnachtsrituale liegt wirklich in der Zeit der Kelten und Germanen. Dazu hat man einiges gefunden. Und mich fasziniert diese Verbindung über dieses Ritual hin wirklich zu einer ursprünglichen Bedeutung. Und es liegt mir sehr am Herzen, mit meiner Arbeit eben diese ursprüngliche Bedeutung nicht nur am Leben zu erhalten, sondern auch es zu übersetzen. Wie können wir diese Rituale, die die Menschen immer schon hatten, heute in unser modernes Leben einbinden, wie können wir es heute nützen, denn unsere Anliegen sind anders als damals, aber vielleicht doch ähnlich. Ja, lass uns dazu austauschen. Nun, wir haben schon gehört gestern, dass eben es als sehr altes Ritual ist, dass auch der Ursprung bei den Kelten, bei den Germanen schon zu finden war und dass sie sich damals sehr an die Götter gewandt haben für Unterstützung oder eben auch darauf geachtet haben, die Geisterwelt, jene aus der Unterwelt, nicht zu verärgern. Da blieb, was da ganz stark natürlich überblieb, außer den Riten, die sie also haben, war natürlich Schutzrituale. Das, was man lang im alpenländischen Raum in der bäuerlichen Kultur kennt, bis heute sich auch erhalten hat in den Rauhnächten, ist wirklich hier um Schutz zu bitten. Ja, man kennt das mit Räuchern, davon hast du bestimmt schon gehört. Man kennt es vielleicht auch, wenn du im ländlichen Raum lebst, dass die Menschen an bestimmten Tagen mit einem Räucherpfandl, ja, oder mit irgendwas, wo halt die Glut drinnen ist, durch das Haus, über das Grundstück oder die Bauern auch in den Stall gehen, um hier wirklich auszureichern, um negative Energien und Geister fernzuhalten. Es ging aber nicht nur um negative Energien und Geister, es ging natürlich auch darum, dass man, ich sag mal, auch Krankheiten, also es hatte schon auch so einen Ursprung, nicht nur einen Ritus abzuführen, sondern es ging tatsächlich auch darum, hier Krankheiten abzuwenden und mit dem Räuchern auch Hygiene oder gesundheitliche Aspekte sich anzuwenden. Dann, ja, was ist der Ursprung? Das ist immer so die große Frage, ja, Brauchtum, Rituale, Naturgaben. Jedes Land hatte wirklich ihre ganz verschiedenen oder trotzdem ähnlichen Riten und Brauchtümer. Ja, man kennt eigentlich über den ganzen Alpenraum die wilden Gesellen. Ja, also da gibt es die Umzüge, es gibt Perchtenumzüge, gibt den Lauf der Strohmandel, ja, Buttenmandel heißen sie dort und da. Meistens sind es die unverheirateten Burschen, es gab die Strohschaber, ja, oder auch Krampusläufe und so weiter und so fort. Es gab die Kläuse, es gibt die Kummler. Das ist dort und da unter großem Applaus der Bevölkerung immer noch Brauchtum. Ich kenne das hier auch aus Tirol, aber das hat eben auch durchaus seinen Ursprung darin, dass man mit diesen Umzügen, die die Menschen gemacht haben, meistens sind jene, die wo Männliche unterwegs sind, sind ganz viele unverheiratete Burschen. Und da, wo es um Frauen geht, zum Beispiel beim Bärbelelauf oder Bärbeletreiben, das waren ledige Frauen. ja, die damit ihre Vorfahrinnen geehrt haben. Denn ganz viel aus dieser Rauhnachtszeit hat sich natürlich damals immer an das heilige Weibliche, an die große Göttin gewandt. Und das waren halt einmal, dazu mal war einfach das Weibliche, das heilige Weibliche in einem ganz anderen Status wie heute. Und es ging ja auch immer um Fruchtbarkeit, zum einen auf den Feldern, ne, dass man eine gute Ernte hat, aber auch bei den Menschen. Hier ging es auch darum, dass sie Nachkommen bekamen, dass die gesund geboren, auch für Mutter und Kind und auch für die unverheirateten Frauen war es natürlich wichtig, möglichst im kommenden Jahr, wenn sie im entsprechenden Alter waren, einen Liebsten zu finden. Das waren so die Anliegen, die die Leute einfach damals schon hatten und mit denen sie gegangen sind und deshalb eben die Rituale. Die einen Rituale richteten sich immer an die wohlwollenden Begleiterinnen. Ja, da gab es einfach auch die Göttinnen. Es gab die Schicksalsgöttinnen. Du kennst vielleicht auch, hast schon gehört von den Dreien, ne? Ambet, Boabet und Wilbet. Es gab aber auch sozusagen die Geister, die den Menschen gut gesonnen waren, zum Beispiel die Geister des Waldes, die Walddämonen, ja, oder auch einfach die Baumwesen. Und deshalb kennt man auch in manchen ländlichen Regionen den Brauchtum, im Vorfeld vor der Wintersonne, dass die Bäume mit Mehl bestreut wurden, dass die Frauen mit mehligen Armen beim Backen sozusagen rausgegangen sind auf die Wiese und Bäume umarmt haben. Also war ein bestimmter Baumkult da, eine bestimmte Baumverehrung da, um die Geister des Waldes gut zu stimmen. Es gibt auch die Begriffe dazu, ja. Die sind bei den Perchtenläufen, kennt man einfach die Geister des Waldes, die auch zwischen den Perchten wandeln. Ja, die schauen dann aus wie so wandelnde Bäume, ganz urige Gesellen und sie haben Begrifflichkeiten wie der Holzmandel, das Zapfenmandel, das Werchmandel, das Wildmandel, das Wurzenmandel und diese Mandel, also Männlein, hatten immer ein Gewand eben aus Moos, aus Flechten, aus Farnen, aus auch von den Tannen, ja, und verströmten damit den Duft des Waldes. Sie standen ja immer für die Träger des uralten Wissens und sie sind Hüter, Behüter des Waldes und bewaldeter Landschaften. Ja. Und die sind den Menschen einfach gut gestimmt und ein Stück weit kommt von daher auch bis heute der Brauchtum, dass man sich das Tannengrün in die Hütte holt, ins Haus holt. Ja, wir denken hier an Tannengrün von Schmuck. Das hat man auch dazu mal schon vor die Türe gestellt, denn die Tanne an sich galt tatsächlich auch als Schutzpflanze, als den Menschen gut gesonnene Energie sozusagen. Also das sind die Waldgeister. Dann gibt es auch die, ich sag mal, es gibt so mehrere weibliche Aspekte. Man kennt die Percht und ihr wildes Heer, eben mit den Waldgeistern. Die Frau Percht, es gab die Frau Bertha, auch eine Percht. Die Befana kennt man auch als Percht. Galt sie auch als Ahnfrau und Schicksalsbestimmerin. Ja, also den Menschen lag es sogar sehr am Herz, dass die Frau Percht auf das Grundstück kam, auf die Felder kam, denn es hieß überall, wo sie ihren Fuß hinsetzt, ja, das wird segensreich sein. Da kommt es her, dass man vor die Türe Kerzen gestellt hat, da kommt es her, dass man ein zusätzliches Gedeck über die Nacht in der Stube gelassen hat oder ein zusätzliches Gedeck am Tisch hingestellt hat. Das ist je nach Region gerne ein bisschen unterschiedlich. Also ganz viel war eben gerade vor der Wintersonnenwende, was ja die dunklere Zeit, wenn man es genauer wissen will, was auch wo die Energie wirklich sich ganz nach innen zieht, sich zurückzieht. Für die Menschen war, da haben sie sich eben sehr an diese wohlwollenden Kräfte gewandt um Unterstützung. An der Stelle auch Nikolaus. Ja, es gab damals den Nikolaus und das Niccolò Weibel. Das kennt man dort und da auch noch in verschiedenen Umzügen, dass der Nikolaus nicht unbedingt vom Krampus als bösen Gesellen begleitet worden ist, sondern von einem Niccolò Weibel. Dort oder da kennt man auch die Hobbergoas. Ja, Hobber ist der Bock und die Goas ist die Ziege. Sprich, die Hobbergoas ist sozusagen dieses Getier, das weiblich und männlich in sich vereint. Und Krampus hatte in alten Zeiten natürlich nicht den Auftrag, die Kinder zu erschrecken, sondern das war einfach einer der Schar. Was auch in dieser Zeit mit der Verehrung der Anderswelt einherging, ist natürlich immer die Ahnenverehrung. Ahnenverehrung hat in den alten Zeiten einen ganz besonderen Status, das weiß man, wenn man sich mit den keltischen Traditionen beschäftigt. Da beginnt das ja schon an Samhain, das ist der Abend vor unserem Allerheiligen heute. Man weiß auch, Allerheiligen kam viel später erst in diese Jahreszeit. Das war früher ja eher im Frühling, bevor es vom Papst in die Herbstzeit verlegt worden ist, damit dieses alte keltische Fest sozusagen von der Kirche ersetzt wird. Ja, man hat es nicht mit den heidnischen Traditionen, aber eigentlich beginnt so in diesem späten Herbst am 31. zu Samhain, eben diese wirkliche Ahnenverehrung, sprich auch die Einladung der Ahnen um ihre Unterstützung in diese dunkle Zeit, um ihre auch ihre gute Energie zur Verfügung zu stellen und deshalb auch hier an der Stelle Kerzen, an der Stelle eben auch die Gaben, Geschenke und Gaben, die platziert worden sind, entweder in Stube, am Tisch, vor der Tür, je nachdem, als dass die Ahnen eben nach Hause kamen und eben mit dem Licht auch ihnen den Weg zu weisen, dass sie sozusagen nach Hause gefunden haben. Wie ist das heute in unserer modernen Zeit? Natürlich auch nicht viel anders. Ja, wir besinnen uns auf das, was haben wir eigentlich Gutes aus unserer Vergangenheit mitbekommen, was darf bleiben, was nehmen wir in die Zukunft hinein mit als Unterstützung. Und von den anderen Traditionen her, ja, auch wir wenden uns ja in den Rauhnächten sozusagen an die guten Mächte und Kräfte, das, was uns unterstützen wird, das, was uns helfen wird. Und wir wenden uns auch dahingehend in der Erkenntnis an die dunklen Kräfte, an das, was uns nicht so gut geht. Ja, und diese Geister und diese inneren Geister sind vielmehr nun jene, ich sage mal das, was wir kennen, an Begrenzungen, an Limitierungen, an Glaubenssätzen, an Blockaden. Ja. Und insgesamt, damals hieß es, das zukünftige Lebensglück wird von der Ahnfrau neu zugeteilt. Ja, die Schicksalsfrauen, die Saligen, die mythischen Frauen, ja, die setzten sich damals mit den Frauen unsichtbar ans Feuer. Und nichts anderes machen wir natürlich in den Rauhnächten heute auch. Ja, das zukünftige Lebensglück, das die Ahnfrau uns zuteilt, für das öffnen wir uns in dieser besonderen Zeit, in dieser mystischen Zeit. Ja, wir sind bereit, mit dem Licht, das zurückkommt, das zukünftige Lebensglück zu empfangen. Wir sind bereit, diesen Segen der großen Göttin auch zu empfangen. Und in gewisser Weise setzen wir uns ans Feuer. Ja, wir machen eine Kerze an oder vielleicht dort oder da hat jemand sogar eben tatsächlich eine Kerze sitzen. Ah, mir fällt gerade noch ein, Ich habe ja gesprochen über den Waldgeist. Da mag ich dir auch noch etwas erzählen vom Weihnachtsklotz. Das ist etwas, was mit Baumkult zu tun hat. Man kennt das in der Schweiz, man kennt das in Italien, Slowenien und im südlichen Österreich, in Kärnten, als Weihnachtsklotz, das selige Stück Holz. Dort oder da wurde er gefüttert mit Wein, Met oder Honig. Und was die meisten Regionen gemeinsam hatten, dass dieser Klotz, dieses Holzstück zum Feuer in die Stube geholt worden ist und über diese besondere Zeit eben gut gefüttert wurde, im Sinne auch, dass es nicht ausgeht. Ja, das selige Stück Holz hat sozusagen weitergetragen. Man ging dann auch mit der Glut von diesem seligen Stück Holz räuchern. Ja, das hatte sozusagen schon alleine die Räucherware der Kräuter, die ja schon im Sommer dafür gesammelt worden sind, verwendet man eben die Glut von diesem Weihnachtsklotz, von diesem heiligen Stück. Das sollte noch einmal die besondere Kraft, den besonderen Segen, die besondere Wirkung entfalten. Und am Ende war der Weihnachtsklotz in der Art und Weise, wie er verbrannt ist, auch ein Orakel. Und du siehst also, Orakel haben die Menschen auch schon immer begleitet und über Volksmagie und Orakel werden wir dann in einer eigenen Folge-Episode hören. Ja, wenn du hier als erstes mal reingekommen bist, das ist die Folge Nummer 2 in einer Reihenfolge von 7 aufeinanderfolgenden Tagen, wo ich über die Rauhnächte spreche und da über Ursprung und Bedeutung, Episode 1. Heute in der Episode 2 haben wir ein bisschen mehr über Tradition der Rauhnächte gehört, über Rituale, die die Menschen so gemacht haben, auch die Läufe. Dann werden wir uns ab morgen Episode 3 vorbereiten. Was brauchst du für die Rauhnächte? Wir werden uns in einer weiteren Episode die 12 Rauhnächte im Detail auch anschauen. Dann eben auch Träume und Orakel. Dann auch, wie kann das persönliche Entwicklung unterstützen? Und nicht zuletzt den weiblichen Aspekt in den Rauhnächten. So hoffe ich, ich kann dir Freude machen mit dieser 7-teiligen Reihe zu den Rauhnächten. Und wenn du meine ganz persönliche Begleitung haben möchtest zu den Rauhnächten unter www.dieraunächte.com, alles zusammengeschrieben, mit R-A-U-H und Nächte mit A-E geschrieben, www.dieraunächte.com, erlebst du auch meine Rauhnachtsbegleitung. Das ist für jeden Rauhnachtstag noch einmal eine tiefgehende Erklärung der Zeitqualität, für jeden Rauhnachtstag eine darauf abgestimmte Meditation für die Rauhnächte 2024-25 hin zum Jahr 2025 und auch für jeden Tag eine Anleitung zum Nachlesen, wie du die Rauhnächte selber auch gut reflektieren kannst, deuten kannst und die inneren Fragen bewegen kannst. So freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Das wäre dann die Episode Nummer 3. Musik.